Diese Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, als Intro haben wir eben, ich finde, eine der schönsten Bach-Kantaten, also zumindest den Anfang, so die ersten 3 Minuten von einer der schönsten Bach-Kantaten gehört. Ich habe genug. Mich würde mal kurz interessieren, nur so aus Neugierde, wer von euch kennt die, kannte die schon vor heute? Doch einige. Dann wisst ihr, dass die in C-Moll komponiert ist. Die anderen haben es vielleicht gefühlt. C-Moll ist so eine Tonart, der sagt man nach, besonders klagend und traurig zu sein. Also ein bewegtes, aber doch sehr melancholisches Vorspiel, ne, haben wir so gehört, typisch Bach, aber von den Klängen. Und dann setzt der Bassist ein und es ist wie so ein Schluchzer. Ich habe genug. Ich muss sagen, als ich sie das erste Mal gehört habe und auch jetzt immer noch, wenn ich sie höre, rechne ich eigentlich damit, dass das ungefähr so weitergeht. Also nachdem ich habe genug, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin so müde, nimm mich auf, mein Gott, ich setze meinem Leiden hier ein Ende. So ungefähr rechne ich damit. Und so höre ich auch erstmal diesen Ausruf, den ich als Thema über die Predigt und über den Gottesdienst gesetzt habe. Ich habe genug. Ich habe genug, jetzt reicht's. Als ich Chris mein Predigtthema gesagt habe und auch am Freitagabend, als wir in der Gemeindeleitung darüber gesprochen haben und ich gesagt habe, ich predige über ich habe genug, war erstmal so, okay, was macht sie? Was hat sie vor? Erstmal so ein Ausruf der Erschöpfung oder auch vielleicht auch der Wut, der Resignation. Und wo man auch hinhört, finde ich, haben Leute genug. Die einen sagen, ich habe echt genug vom Winter. Und ich denke, hey, es ist aber erst Mitte Januar, das dauert noch ein bisschen. Ich habe genug von den Corona-Maßnahmen. Ich habe genug vom Testen. Überhaupt, ich habe genug von der Pandemie. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Man sagt das auch schon mal als Eltern, wenn die Kinder sich streiten. Ich habe jetzt genug, jetzt reicht's. Was auch immer das damit zu tun hat, dass ich genug habe, dass sie sich streiten, wenn ich so drüber nachdenke. Naja, neulich hat mir auch eine gute Freundin gesagt, die schon seit Monaten, eher Jahren, nicht mehr bei sich in den Gottesdienst in ihrer Gemeinde geht. Die hat gesagt, ich habe genug Predigten gehört. Ich will nicht mehr. Ich will vor allem keine Ansprüche mehr an mich hören. Ich habe genug. Und ich habe auch genug Stress in meinem Leben. Ich habe genug. Ich glaube, ich könnte noch lange aufzählen, von welchen Beschwernissen wir alle irgendwo überall genug haben. Und wo wir uns in diesem Schluchzen oder Seufzen von Bach wiederfinden. Und dann passiert in der Kantate aber, weiß ich nicht, ob euch das beim ersten Hören überhaupt aufgefallen ist, ob das auffallen kann. Ich habe genug, singt der Bassist und dann singt er, ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen auf meine begierigen Arme genommen. Ich habe genug. Ich kriege eine Gänsehaut immer wieder. Es dreht alles, es wandelt alles. Das ist ein ganz anderes. Ich habe genug. Da klingt das nach Fülle. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das klingt nach Dankbarkeit. Eher so, wie sich jemand nach einem guten Essen zurücklehnt und sagt, ich habe genug. Das sind dieselben Worte und sie klingen so anders. Warum? Wo kommt dieser Klang her? Bach legt sie dem Simeon in den Mund. Die stehen da nicht. Ihr habt die Lesung eben gehört. Und auch im Original finden wir die nicht. Simeon sagt das nicht. Aber seine Haltung sagt genau das. Ich habe genug, weil ich Jesus habe. Und zwar hat dieser alte Mann ein gebrechliches, hilfloses, neugeborenes Baby auf dem Arm. Das ist zwar unfassbar wundervoll und sehr rührend, sehr tief anrührend, aber das kann gar nichts. Ein 7 Tage altes Baby kann überhaupt nichts. Und das soll der Heiland, der fromm sein? Das soll diese Welt retten können? Das soll für ihn den alten, weisen Mann, der erfüllt ist vom Geist Gottes, ausreichen, um zu erkennen, dass Gott wirklich sein Heil in diese Welt bringen wird? So klein, so schwach? Das ist doch einfach ein Geheimnis. Daran musste ich immer wieder denken, als ich den Predigttext für heute las. Und ich lese ihn euch vor. Vielleicht könnt ihr ihn mitlesen aus der Übersetzung der Zürcher Bibel. Liebe Brüder und Schwestern, schreibt Paulus an die Korinther, auch ich bin, als ich zu euch kam, nicht mit großartigen Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch, und meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gründe. Von Weisheit aber reden wir im Kreis der Vollkommenen, jedoch nicht von der Weisheit dieser Weltzeit, noch der Herrscher dieser Weltzeit, die zunichte werden. Wir reden vielmehr von der Weisheit Gottes, der Verborgenen, so wie man von einem Geheimnis redet. Diese hat Gott vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung bestimmt. Sie hat keiner der Herrscher dieser Weltzeit je erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Vielmehr verkündigen wir, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Der Geist nämlich ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Wieder mal so ein ganz schön dichter und auch ganz schön langer Text. Es ist der für heute vorgeschlagene Predigttext der Perikope. Und eigentlich könnte man damit mindestens den ganzen Tag füllen, dass man ihn sich in der Tiefe anguckt, auch die Tiefen Gottes ausschürft. Ich bin an zwei Gedanken hängen geblieben, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Und vielleicht sprechen euch diese zwei Gedanken ja auch in euer Herz. Und dann ist es genug. Der erste ist, ich hatte beschlossen. Damit leitet Paulus diese Erklärung ein, warum er den Korinthern so gepredigt hat, wie er es hat. Denn ich hatte beschlossen, Vers 2, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Was er verkündigt und auch was er in all seinen Briefen schreibt, das ist nicht zufällig. Soweit ist das ja klar, das merkt man auch, das sind gewählte Worte. Aber dem ist eine ganz bewusste theologische Entscheidung vorausgegangen, ein Entschluss. Das griechische Wort, das er da benutzt, das heißt krino. Wenn ihr andere Übersetzungen habt, werdet ihr zum Teil etwas weichere Formulierungen finden als dieses ich hatte beschlossen. Aber krino, das steckt auch in Kritik, das heißt unterscheiden, auswählen, urteilen, sich entscheiden für oder auch beschließen und noch vieles mehr in der Richtung. Also ich hatte entschieden, ich habe bewusst mich entschieden, ich hatte beschlossen. Paulus macht also deutlich, dass es eine ganz fokussierte Entscheidung, eine Fokussierung auf diesen Glaubensinhalt. Darin klingt dann auch mit, es gibt ganz unzählige Facetten Gottes. Und es gibt auch viele, viele, viele weitere Facetten des Handelns Gottes in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Und jede davon mag ihren oder wird ihren Platz in der Verkündigung haben. Aber Paulus hat eine Entscheidung getroffen, dass er Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten, zum Inhalt seiner Verkündigung machen will. Was das bedeutet, dieser Inhalt, dazu sage ich gleich noch mehr. Ohne Frage ist diese Grundentscheidung aber gerade in ihrer Situation für die Korinther überlebensnotwendig, findet Paulus. Denn nur der Gekreuzigte ist der, der ihnen in ihrer zerklüfteten Gemeindesituation irgendwie Heil und Frieden und Einheit schenken kann. Denn das war die Situation der Korinther. Also zerklüftet ist, glaube ich, das Wort, das das am besten trifft. Die Korinther, die hatten echte Probleme. In den Versen vor unserem Predigtext wird das mehr als deutlich. Die Gemeinde ist gespalten und auch nicht nur in zwei Hälften, sondern in mehrere Gruppierungen. Und jede Gruppierung, die beruft sich auf andere theologische Leitfiguren. Und da gab es nicht nur harte theologische, dogmatische Auseinandersetzungen, da gab es auch Streit über ethische Fragen und es gab einen regelrechten Wettbewerb darum, wer die eindrücklichsten Erfahrungen mit Gott macht. Wer den Geist Gottes wohl mehr auf seiner Seite hat. Wer überzeugender auftritt. Und die Korinther, die scheinen auch Paulus mit in diesen Wettbewerb reinziehen zu wollen. Wenn er dort als Apostel anerkannt werden wollte, musste er auch sowas vorweisen können. Was kannst du vorweisen, Paulus? Und er sagt nichts. Gar nichts. Und zwar, weil ich mich bewusst dazu entschieden habe. Ich habe mich bewusst entschieden, dieses Spiel nicht mitzuspielen, weil es dem Wesen Gottes so entgegensteht. Paulus hat sich bewusst entschlossen, nicht klug und gebildet und offensichtlich weise nach menschlicher Einschätzung rüberzukommen. Vielleicht, weil er die Erfahrung gemacht hat, kluge Worte alleine schaffen sowieso keinen Glauben. Auch wenn er an anderer Stelle schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt, ja, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes, das dann sich ausbreitet. Nicht die Worte, nicht die Weisheit, nicht die Klugheit desjenigen, der sie sagt. Der Paulus, der ist ja so gescheitert in seinem Leben, wie man nur scheitern kann. Als eifriger Christenverfolger hat er versagt, weil er Jesus begegnet ist und Jesus sein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Jesus hat zu seinem Scheitern geführt, quasi. Er weiß, wovon er spricht, wenn er schreibt: Meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gründe. Was Glauben auslöst und auch nährt, ist die Begegnung mit Gottes Liebe, die unsere eigenen Grenzen überwindet. Die bewegt Menschen dazu, sich ihr anzuvertrauen. Und gerade in der Tiefe, nicht in den ekstatischen Höhenflügen, kommt diese Liebe uns ganz besonders nah. Was bedeutet es also, Jesus Christus als den Gekreuzigten zu wissen? Das bedeutet, den Fokus auf die Gnade zu legen. Vielleicht wird das deutlicher, wenn man das einmal von der anderen Seite betrachtet. Gott als machtvoller König, als Herrscher der Herrlichkeit, strahlend auf dem Thron in Ewigkeit, das ist alles auch wahr. Aber es betont, wie weit weg er von uns ist. Wer Gott so sieht, der betont, wie klein und wie unwürdig wir sind. Und wie nötig es wäre, etwas vorweisen zu können. Dass man sich eigentlich auch nie ganz sicher sein kann, dass es reicht, was man glaubensmäßig so bringt. und dass der Glaube sowieso nicht ausreicht, um all das zu erfassen. Christus, der Gekreuzigte, ist Gott, der so nahe kommt, dass wir keine Hemmschwelle mehr überwinden müssen, um ihm zu vertrauen. Er leidet und er stirbt wie jeder von uns. Man muss sagen, er hat uns was voraus, weil wir sind alle noch nicht gestorben. Das, was Gott in Jesus am Kreuz erfahren hat, das ist ein so totales Menschsein, dass kein Mensch sich davon getrennt fühlen kann. Warum also der Gekreuzigte? Er allein? Weil nirgends sonst die Schwachheit so klar vor Augen steht. Die Schwachheit, zu der Gott sich stellt. Wo er nicht sagt, die musst du überwinden. Jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt sei mal stark, jetzt zeig mir mal, was du kannst. Beiß die Zähne zusammen. Die Schwachheit, die er annimmt und in der er uns auch annimmt. Jede und jeden von uns in unserer Schwachheit. So schwach und so machtlos wie das Baby auf Simeons Arm und wie der Mann am Kreuz unseren menschlichen Augenschein. Gerade darin wird Gottes bedingungslose Zuwendung zu uns so sichtbar wie nirgendwo sonst. Wenn Paulus und wir also unseren Glauben auf Christus, den Gekreuzigten, gründen, dann bedeutet das die radikalste Form der Annahme von Gottes Gnade. Weil wir genau dann begriffen haben, dass wir nichts vorweisen müssen, um geliebt zu werden, um angenommen zu werden, um vor Gott richtig zu sein, um zu genügen. Und da kommt nämlich der zweite Punkt. Ich habe genug. Der Satz kommt so nicht bei Simeon vor und der kommt so auch nicht im Predigttext vor. Aber ich finde, er schwingt in der ganzen Theologie von Paulus mit. Und er klingt auch hier total deutlich durch. Wenn nämlich Jesus Christus, der Gekreuzigte, allein alles ist, was wir wissen müssen, dann ist es genug. Was für eine Botschaft, oder? Es ist genug. Ich finde, gerade in geistlichen Dingen begegnen wir das immer wieder. Da gibt es bei vielen Menschen so ein Gefühl, ist es genug? Genug geglaubt? Genug geliebt? Genug getan? Wir bewegen uns da immer wieder auf so einem messerscharfen Grat, wenn wir darüber reden, welche Konsequenzen unser Glaube in unserem Leben, in unserem Alltagsleben haben sollte oder hat. In unserem Just People-Kurs haben wir mit fast 20 Leuten Ende letzten Jahres Woche für Woche darüber geredet, wie der Glaube uns antreibt zu nachhaltigerem Handeln, zu Barmherzigkeit, zu Schöpfungsgerechtigkeit oder auch manchmal auch nur, wie wir denken, wie er uns antreiben sollte und wir es doch viel zu selten schaffen. Und dann rutscht man so oft in dieses Mangeldenken, in dieses wir sehen das Loch. Es reicht nicht. Ich tue nicht genug. Für manche Leute ist dieses Gefühl, ich habe nicht genug, eine echte Bremse für ihr Leben. Ich habe nicht genug, um so zu leben, wie ich es gerne will. Nicht genug Zeit, nicht genug Geld, nicht genug was auch immer. Andere denken, sie hätten nicht genug Begabung, um irgendwo mitzuwirken. Oder um eine gute Freundin oder Mutter zu sein. Bin ich genug? Was für eine zermürbende Frage. Und so starren wir alle viel zu oft auf diesen Mangel. Vom Mangel her leben heißt aber ich-zentriert leben. Vom Mangel her denken heißt sich selber vor allem sehen. Wenn wir uns auf Paulus Worte einlassen, dann bekommen wir eine ganz andere Perspektive. Christus, der Gekreuzigte, soll genug sein. Mehr muss man nicht wissen. Mehr will Paulus nicht vorweisen, keine frommen Reden, keine schlauen Diskussionen, keine philosophischen Erklärungen. Genug, sagt Paulus. Es ist genug, in vielen Variationen. Und wir hören es als pures Evangelium. Es ist genug. Du bist genug. Du bist genug. Wenn ich das ganz, ganz tief in mein Herz sinken lasse, dann komme ich irgendwann selber dazu, zu sagen, ich habe genug. Und das, da bin ich überzeugt, hat unglaubliche Folgen. Versucht das mal mit jeder Faser eures Seins zu denken und zu fühlen. Ich habe genug. Das bedeutet, ich habe keine Angst mehr. Keine Angst mehr, zu kurz zu kommen, im Kleinen wie im Großen, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, im Job, in der Familie, in dieser Welt, vor Gott. Ich habe genug, ist das Ende der Angst. Ich habe genug, ich muss nicht immer noch mehr haben, auch wenn das immer noch das Dogma unserer Zeit zu sein scheint. Aber das kippt ja coolerweise auch gerade schon hin zu einem neuen Bewusstsein dafür, dass das eine lebenswerte Einstellung ist. Für alle Bereiche unseres Lebens. Ich habe genug. Ich habe genug ist auch die Voraussetzung für Großzügigkeit. Wenn ich genug habe, dann kann ich großzügig sein. Ich habe genug, ich kann barmherzig sein. Ich kann geben und vergeben. Ich kann auch loslassen und kann mich freuen über alles, womit ich versorgt werde. Ich habe genug. Lasst diesen Satz mal einen Moment noch in euch nachklingen und spürt mal hinein, wie sich das anfühlt. Ich glaube, wenn das unsere Lebenshaltung ist, dann verändert das alles. Und der Friede Gottes, der in Jesus Christus ist, der durchdringe eure Herzen und Sinne, sodass ihr sagen könnt, ich habe genug. Amen.